Viele Experten und Influencer empfehlen das 70-30-Portfolio. Aber ist der angeblich heilige Gral in Wirklichkeit ein Rohrkrepierer? In diesem Video gibt's Fakten und bessere Alternativen. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute müssen wir sprechen über eine bekannte ETF-Strategie. Das 70-30-Portfolio wird von sehr vielen Experten, Influencern und Co. empfohlen. Aber gibt es da vielleicht viel bessere Alternativen? Wir schauen heute drauf. Was ist überhaupt dieses 70-30-Portfolio? Wo sind Probleme, Risiken und wie kann man es relativ einfach besser machen? Und jetzt legen wir los. Was ist jetzt dieses 70-30-Portfolio? In Deutschland sieht es leider noch so aus. 70% Sparbuch, 30% Bausparvertrag. Und das ist schon mal, glaube ich, ein großer Fortschritt, wenn es bei dir nicht so aussieht. Kein Spaß. Im Jahr 2023 haben die Deutschen nämlich ihr Geld so angelegt. Ja, da kriegt jeder Aktionär wirklich Albträume davon. Sparen auf dem Girokonto ganz weit vorne und auch das Sparbuch hier auf Platz 2. Also wenn du es anders machst, wenn du schon in Aktien oder ETFs investierst, dann kannst du dir selber schon mal einen Daumen nach oben geben und bist hier genau auf dem richtigen Kanal. Deswegen, wer noch nicht abonniert hat, unbedingt abonnieren, ja, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt kommen wir zum echten 70-30-Portfolio und ich erkläre euch ganz kurz, was das ist. Eine einfache Anlagestrategie, die in den letzten Jahren ja von vielen empfohlen wurde und sie sieht so aus. Sie besteht aus 70% MSCI World und 30% MSCI Emerging Markets. Und jetzt nicht gleich aus dem Häuschen sein, wer das so seit Jahren umsetzt und sagt, ich bin mir ganz sicher, das ist die richtige Strategie für mich, dann ist das völlig in Ordnung natürlich. Jeder muss selber entscheiden und jeder muss die Strategie wählen, die zu ihm passt. Aber jetzt wollen wir uns vielleicht mal anschauen, warum das in den letzten Jahren erstens nicht so gut funktioniert hat und was auch Probleme und Risiken sein können. Und wir kommen dann natürlich gleich noch dazu, wie man es besser macht. Fangen wir mal mit der Performance an. Ist natürlich eine Rückwärtsbetrachtung, aber da sieht man schon relativ schnell und gut, dass 70-30 nicht die beste Wahl war in den letzten Jahren. Und blicken wir mal drauf, hier seit Anfang der 90er Jahre. Ja, der S&P 500 hat viel, viel besser performt als dieses klassische 70-30-Portfolio. Jetzt muss man natürlich eins dazu sagen, die Entkopplung, das seht ihr hier gut, die hat erst so richtig dann 2012 stattgefunden. Lag natürlich auch zum Beispiel daran, dass der chinesische Aktienmarkt in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen ist. Da kommen wir gleich noch dazu. Und wir müssen der Fairness halber natürlich auch mal hier drauf schauen auf einen anderen Zeitraum. Und da seht ihr, 70-30 hat zwischendurch, wenn wir jetzt hier mal 2003 starten, sogar besser performt. Damals die Emerging Markets sehr gut gelaufen, aber ihr seht auch hier auf lange Frist der S&P 500 deutlich besser. So Leute, und jetzt gibt's was Geniales für euch. Ihr könnt euch nämlich einen Premium-Artikel von Beating Beta völlig kostenlos runterladen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und da geht's um den Goldstandard der Aktienanlage, der ETF-Anlage, und zwar um das Faktor-Tilting. Da kommen wir auch natürlich gleich in diesem Video noch dazu. Aber im Beating Beta-Artikel findet ihr wirklich alles kompakt, konkret, was ihr wissen müsst und auch konkrete Beispiele, wie man dann so ETF-Depots umsetzt. Wie gesagt, völlig kostenlos. Hier unten in der Videobeschreibung. Ja, das würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Und jetzt schauen wir uns noch an, ja, was die Probleme sind bei 70-30 und Co. und auch was dieses Faktor-Tilting genau ist. Bevor wir zum Faktor-Tilting kommen, müssen wir nochmal einen Schritt zurücktreten und uns anschauen, wie kommt eigentlich ein Index wie der MSCI World zustande? Und das ist ganz einfach, nach Marktkapitalisierung. So könnt ihr euch das vorstellen. Der wertvollste hat im Index einfach am meisten Gewicht. Deswegen sieht er auch gerade so aus. Da haben wir mal die Top 10 und da seht ihr, da sind eben die Schwergewichte, die besonders viel Börsenwert haben, wie zum Beispiel Apple, Microsoft oder jetzt natürlich auch Nvidia, sind da ganz vorne und machen dann am meisten Gewicht aus. Und deswegen sind da momentan natürlich auch die USA besonders stark gewichtet im MSCI World. Können wir auch mal drauf schauen. Die USA machen mittlerweile 70% des MSCI World aus, mehr als 70%. Und ihr seht, auf Platz 2 folgt dann Japan mit gerade mal gut 6%. Also man kann ketzerisch sagen, wer den MSCI World kauft, der kauft eigentlich schon einen US-Index. Natürlich muss man sich auch immer fragen, ist der Standort des Unternehmens das einzig Entscheidende oder muss man natürlich auch drauf schauen, wo machen solche Unternehmen Geschäfte, sind natürlich globale Player. Deswegen sollte man es auch nicht übertreiben mit der Länderallokation, aber es ist schon bemerkenswert und bei den Emerging Markets können wir auch mal drauf schauen, denn da läuft es natürlich genauso und da seht ihr hier, China ist da immer noch vorne mit knapp 25%, Aber da sehen wir schon, dass Indien stark aufgeholt hat. Das ist jetzt der MSCI Emerging Markets. Und Indien, ja, gut gelaufen zuletzt, macht schon 18% aus. Taiwan, ja, fast 17%. Und da sehen wir natürlich auch schon ein Risiko. China ist immer noch stark gewichtet, läuft schlecht. Und China und Taiwan, das ist natürlich auch eine Region, die geopolitisch nicht so unkompliziert ist. Und jetzt kommen wir zur Frage, wie kann man es besser machen? Und da bietet sich faktorbasiertes Investieren als Lösung an. Faktorbasiertes Investieren, was ist das? Das wird auch gerne Smart Beta Investing genannt und bezeichnet eine Anlagestrategie, bei der quantifizierbare Unternehmensmerkmale, also die sogenannten Faktoren, berücksichtigt werden. Klingt jetzt ein bisschen umständlich, machen wir es ein bisschen anschaulicher. Du kannst es dir eigentlich wie einen Filter vorstellen. Also oben kommen die ganzen Aktien rein und dann eben Aktien, die nach bestimmten Eigenschaften gefiltert werden. Das sind dann eben die Faktoren. Zu den Faktoren kommen wir gleich, welche das sind. Und am Ende kommt dann sozusagen raus Smart Beta. Also so kann man sich das Ganze vorstellen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, was sind diese Faktoren und was sind diese Faktorprämien? Und da ist jetzt nochmal ganz wichtig, sich diesen Unterschied klar zu machen von diesem marktneutralen Investieren, wie das gerne genannt wird, also die Marktkapitalisierung, dass ich quasi einfach laufen lasse und das am meisten gewichtet habe, was am meisten Marktkapitalisierung hat, zu den Faktorprämien, die dann eben Aktien bevorzugen mit ganz gewissen Eigenschaften und nicht nur auf die Marktkapitalisierung blicken. Und die Faktorprämien erklären das Verhältnis von Rendite und Risiko. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nach heutigem Stand der Wissenschaft lassen sich über 90% der Renditen und Risiken in einem Portfolio durch Faktorprämien erklären. Jetzt die Frage, welche Faktorprämien gibt's? Und vorher noch der Schritt, wann ist eine Faktorprämie eine Faktorprämie? Also was sind Kriterien, die Faktorprämien mitbringen müssen? Und da schauen wir auf ein paar Beispiele, zum Beispiel Nachweisbarkeit in allen relevanten Märkten, Dokumentation über viele Jahrzehnte hinweg oder auch natürlich möglichst lange Zeiträume, eine logische Erklärbarkeit und so weiter und so fort. Also das ist ganz, ganz wichtig. Man kann sich seine eigenen Faktorprämien nicht einfach mal über Nacht zusammenzimmern und da irgendwas zusammenbauen. Also es ist schon ganz, ganz wichtig, dass man sich ja da an die Wissenschaft hält. Und jetzt konzentrieren wir uns mal auf die relevanten Faktoren. Jetzt kommen wir endlich dazu, was gibt's denn? Und ihr werdet sicherlich einige schon kennen. Schau mal drauf. Und zwar gibt's klassischerweise die Size-Prämie, also Small Caps kann man dazu auch sagen. Kleinere Unternehmen entwickeln sich eben langfristig tendenziell besser als größere Unternehmen. Dann haben wir Value, das ist natürlich auch eine bekannte Faktorprämie. Vielleicht setzt auch der eine oder andere beim Investieren schon drauf, dass eben günstigere Unternehmen, günstiger bewertete Unternehmen entwickeln sich langfristig tendenziell besser als teure Unternehmen. Profitabilität ist natürlich auch wichtig. Unternehmen, die profitabel sind, entwickeln sich tendenziell auch besser als Unternehmen, die unprofitabel sind. Momentum ist natürlich auch was, was mittlerweile sehr beliebt ist. Also Unternehmen, die kurzfristig besser performen, sind dann auch auf absehbare Zeit besser als Unternehmen, die kurzfristig schlecht performen. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch Investment. Das ist sehr, sehr spannend. Unternehmen mit geringem Bilanzsummenwachstum entwickeln sich tendenziell zum Beispiel besser als Unternehmen mit hohem Bilanzsummenwachstum. Dann gibt es natürlich noch mehr Faktorprämien. Das sind jetzt nicht alle. Es gibt zum Beispiel Low Vola, also das Aktien mit niedriger Volatilität auf Dauer besser performen, im Schnitt natürlich immer, das ist ganz wichtig, als Unternehmen mit hoher Wohler. Oder es gibt zum Beispiel auch politisches Risiko, das ist auch noch eine Faktorprämie, die durchaus anerkannt ist. Das sind jetzt mal so die wichtigsten im Überblick. Jetzt kommen wir ganz kurz zu den Schwierigkeiten und zu den Risikowarnhinweisen, denn jetzt haben wir gerade das Ganze gesehen und jetzt könnte man ja sagen, ach ja, Value ist ja ganz toll, das ist eine Faktorprämie und jetzt suche ich mir irgendeine Value-Aktie und die muss dann outperformen. Das ist natürlich schon mal der erste Unsinn, denn bei einer einzelnen Aktie kann das natürlich immer schief gehen. Wir sprechen natürlich von mehreren, von sehr vielen Aktien und dann einem breiten Investment. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und die Faktorprämien, das ist auch ganz wichtig, dass man das versteht, die sind nicht additiv. Das heißt, ich kann die jetzt nicht einfach aufsummieren. Also ich nehme jetzt hier Value, habe da, sag ich mal, 2% Überrendite und dann habe ich Size und dann habe ich Momentum und dann addiere ich das alles aufeinander auf und dann denke ich, okay, ich habe jetzt da jedes Jahr 10% Outperformance gegenüber dem breiten Markt. Das ist natürlich Unsinn, weil sich die Faktorprämien natürlich auch gegenseitig beeinflusst. Und auch ganz wichtig, diese Faktorprämien sind kurzfristig, vielleicht sogar mittelfristig besser gesagt, völlig unberechenbar. Das heißt, das kann schiefgehen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Value setze oder auf Small Caps. Das heißt jetzt nicht, dass diese Faktorprämien jedes Jahr einzusammeln sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es gibt keinen Free Lunch und das wäre ja auch verrückt. Also wenn ich jetzt einfach wüsste, das performt immer aus, ja, dann würde es ja diese Prämien gar nicht mehr geben. Dann würde es alles wegarbitriert werden, wie man so gerne sagt, denn dann wäre ja jeder bescheuert, der das nicht machen würde, wenn er jedes Jahr das einfach bequem sicher einfahren könnte. Also Faktorprämien sind absolut unzuverlässig. Wir können hier mal auf eine Statistik schauen von Gerd Kommer. Da seht ihr mal einzelne Faktorprämien, jetzt auch Political Risk aufgelistet. Seht verschiedene Zeiträume, zum Beispiel hier jetzt über 46 Jahre, über 10 Jahre. Und da seht ihr zum Beispiel Small Size war sehr negativ von 91 bis 2000. Oder Value hat ja auch eigentlich in letzter Zeit nicht wirklich funktioniert. Natürlich gab es da mal ein Jahr, wo Value ein Comeback gefeiert hat, aber von 2011 bis 2020 zum Beispiel hat Value gar nicht funktioniert. Also das ist ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Und natürlich gibt es für solche Faktorprämien keine Garantie. Das ist der heutige Stand. Das ist natürlich auch mal eine Rückwärtsbetrachtung und es gibt keine Garantie, dass es in Zukunft auch so laufen wird. Vor allem, wenn es immer mehr ETFs darauf gibt, wenn theoretisch immer mehr Anleger das umsetzen, dann kann sich das natürlich auch auswirken. Das ist auch wichtig, das zu wissen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema, wie setze ich das um? Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also, wie baue ich ein Faktor-Tilt-Portfolio? Und da schauen wir auf diese Grafik. Es geht eigentlich relativ einfach. Ich suche mir erstmal einen Basis-ETF, zum Beispiel den MSCI World oder aus meiner Sicht besser geeignet den FTSE All World. Dann muss ich meine Faktorprämien definieren. Also ich muss jetzt natürlich nicht alle nehmen. Ich kann mir jetzt einfach Faktorprämien aussuchen, die ich für besonders sinnvoll halte, wo ich mir etwas verspreche. Zum Beispiel jetzt Wall Value und Size würden wir jetzt mal als Beispiel nehmen. Dann muss ich mir eben dafür auch geeignete ETFs aussuchen. Muss mir dann natürlich überlegen, wie gewichtig das Ganze. Also hier sind jetzt zum Beispiel mal zwei Beispiele und dann muss ich das eben implementieren und dann sozusagen als gesamtes Faktor Tilt-Portfolio zusammenbauen. Ganz konkrete Beispiele, auch mit Gewichtungen, mit konkreten ETFs, mit WKN und Co. findet ihr in unserem Premium-Artikel und den, wie gesagt, könnt ihr euch jetzt kostenlos runterladen. Jetzt taucht vielleicht noch die Frage auf, bei dem einen oder anderen, gibt es da nicht einen ETF, den ich kaufen kann, der das alles für mich macht? Ja, sowas gibt es, zum Beispiel von iShares, den Edge MSCI World Multifaktor ETF. Aber da muss man natürlich wissen, dass das keine Garantie ist, dass der besonders gut läuft. Im Gegenteil, wir können es uns mal anschauen im Vergleich zum MSCI World. Das ist jetzt ein eher kurzfristiger Anlagehorizont, aber ihr seht, der ist zuletzt deutlich schlechter gelaufen. Was ist da jetzt drin? Also der Schwerpunkt liegt auf günstigen Aktien, Wert, also Value, finanziell gesunde Unternehmen, Qualität, Trendaktien, Momentum, das sind jetzt die Angaben hier von iShares und dann auch Size, also Größe, kleiner Unternehmen, Unternehmen mit relativ niedriger Marktkapitalisierung. Das hat zumindest in den letzten Jahren nicht gut funktioniert. Hier können wir jetzt mal draufschauen, was die größten Unternehmen sind. Und da sehen wir im Vergleich zum MSCI World schon ein bisschen was anderes. Da ist zum Beispiel Apple jetzt nicht so hochgewichtet. Auf Platz 1 ist Meta, hat sicherlich auch was mit dem Momentum zu tun, Alphabet auf 2, Novo Nordisk dann auf 3, sicherlich auch ein Momentum-Faktor. Wir sehen schon gewisse Ähnlichkeiten, aber dann eben, dass gewisse Aktien nicht drin sind. Zum Beispiel Nvidia findet sich jetzt hier schon mal nicht bei den Top-Positionen. Und da sehen wir jetzt wichtig, erstens nicht zu glauben, dass das kurzfristig eine Outperformance verspricht und vor allem auch nicht glauben, wenn man jetzt alle Faktoren zusammenhaut, blind, dass das dann unbedingt das Goldene vom Ei ist, sondern ich würde es auch eher als eine Beimischung sehen, dass ich eben eine Basis habe und mir dann ein, zwei, vielleicht drei Momentum-Faktoren rauspicke und die dann sozusagen integriere. So Leute, jetzt bin ich schon mal sehr gespannt auf euer Feedback, wie ihr es umsetzt, wenn ihr ETF-Investoren seid. Wie macht ihr das Ganze? Macht ihr es vielleicht ganz einfach? Investiert ihr zum Beispiel nur in den MSCI World, was man natürlich auch machen kann? Also das ist auf jeden Fall viel, viel besser, selbst wenn ich nur in den MSCI World investiere. 100-mal besser als das, was ja viele Deutsche leider mit ihrem Geld machen. Und wichtig ist auch immer, bitte macht es nicht zu kompliziert. Also man muss jetzt keine Wissenschaft betreiben. Erstens muss es zu euch passen, was ihr mit eurem Geld macht. Ihr müsst es selber verstehen. Ihr müsst euch gut dabei fühlen und wie gesagt, es soll jetzt nicht euch jeden Tag 3 Stunden kosten, dass ihr euch jeden Tag hinsetzt und sagt, oh, jetzt muss ich hier nochmal meine Faktorprämien oder meine Ländergewichtung ausrechnen. Also das sollte im Zweifel nicht der Fall sein. Und jetzt noch ein Tipp von mir. Man kann sich natürlich auch die Welt da vielleicht ein bisschen anders, einfacher machen, denn man muss ja nicht nur hergehen und sagen, ich schaue jetzt auf die Faktorprämien, sondern man kann ja auch mal überlegen, welche Regionen zum Beispiel, die in meinem Portfolio untergewichtet sind, weisen vielleicht gewisse Faktorprämien auf. Zum Beispiel könnte man jetzt auf Deutschland, Europa oder Japan blicken und sagen, ja, da sind eher Value-Unternehmen zu finden. Und dann sage ich, dann mische ich da vielleicht ein bisschen was bei. Das ist mal nur ein Beispiel, da soll sich, kann sich jeder selber Gedanken machen. Und zum Beispiel mal ein Beispiel, wie man das aus meiner Sicht schon ja, verbessern kann oder wie man mehr Streuung reinbringt. Zum Beispiel hier, wenn man das Ganze ein bisschen noch mehr auseinanderklamüsert, wenn man zum Beispiel, nur ein Beispiel, hier MSCI World 50% macht, zum Beispiel Stoxx Europe 20%, dann bringe ich hier vielleicht ein bisschen Value rein von Europa und dann MSCI Emerging Markets 30%. Man kann natürlich auch an den Gewichtungen spielen. Man könnte jetzt auch MSCI World 60 machen und MSCI Emerging Markets 20 oder vielleicht sogar nur 15. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass sich da jeder selber Gedanken macht. Aber ihr seht schon, man kann da auch relativ leicht dann schon ein bisschen anderen Twist reinbringen und so Faktorprämien wie Value zum Beispiel auch anders spielen. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich bekomme einen Daumen nach oben und ihr folgt unbedingt für mehr solchen Content, natürlich auch für Interviews, das Briefing am Samstag und natürlich auch für ETF-Content und Co. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.